Exzellenz, liebe Mitbrüder im priesterlichen Dienst, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Wir kommen aus der Eucharistie, dem Mittelpunkt, dem zentralen Mittelpunkt unseres Glaubens, in dem Jesus Christus sich uns schenkt, sich uns übergibt, anvertraut, ja, blutsverwandt macht. Der Martin hat das eben schon angedeutet, dass Eucharistie und Bußsakrament in einem Raum gestiftet, innerhalb von 3 Tagen nacheinander, hat der Herr uns diese beiden wichtigsten Sakramente für das christliche Leben geschenkt. Sie gehören unmittelbar zusammen. Ich komme aus, was meine Kenntnis oder meine Beziehung auch zum Bußsakrament angeht, komme ich von Medjugorje. Viele von Ihnen wissen, dass ich 2 Jahre in Medjugorje war. 1995 bis 1997 hatte ich das Glück, ein Sabbatjahr, was mir dann nochmal um 10 Monate verlängert wurde, dort zu sein. Und da habe ich eben erlebt, wie die Gottesmutter die Menschen in den Beichtstuhl führt. Menschen aus allen kulturellen oder Kulturschichten, aus allen Völkern und Nationen, Menschen aus allen religiösen Gemeinschaften, aus denen sie gekommen sind, Menschen, die noch nie was von einem Bußsakrament gehört haben, standen plötzlich im Beichtstuhl und sagten, ich musste jetzt hier hin, ich weiß zwar nicht warum, aber helfen Sie mir, was soll ich hier denn? Also, ich habe im Medjugorje mehr Beichte gehört in den 22 Monaten als in meinen 22 Priesterjahren vorher. Und ich habe es eben in der Predigt schon erwähnt, wie ich jetzt im November wieder in Medjugorje war. Ich fahre jedes Jahr zum Todestag von Pater Slavko nach Medjugorje, weil ich mit ihm sehr verbunden war. Und deshalb fahre ich immer im November, am 24. November bin ich immer in Medjugorje. Und wie ich jetzt wieder da war, waren gerade die Beichtstühle auf der rechten Seite der Kirche fertig und konnten benutzt werden. Und die Schlangen von Menschen standen davor. Die Deutschen halten sich da etwas mehr zurück, aber aus anderen Ländern sind da sehr, sehr viele. Vor allen Dingen auch von den Kroatien, Italiener, die immer mehr kommen. Aus aller Welt. In Medjugorje ist das Bußsakrament wirklich ein Zentrum für die Neuevangelisierung, auch der Jugend, der Menschen, die dort hinkommen. In diesem Jahr, im letzten Jahr waren über 60.000 Jugendliche beim Jugendtreffen. Nur das auch mal als ein, in Klammern dazu gesagt. Was ist das Bußsakrament? Das Bußsakrament ist das Zeichen der Liebe unseres Herrn Jesus Christus zu uns. Der Liebe, der weiß, was wir brauchen. Der weiß, was uns Not tut. Der weiß, was wir brauchen, damit wir in diese liebende Beziehung zu ihm und durch ihn zum Vater gelangen. Er ist das Geschenk des Vaters an uns. Er hat den Aposteln das Bußsakrament anvertraut, in dieser wunderbaren Offenbarung, wie es uns im Evangelium geschildert ist, im Johannesevangelium. Er hauchte jeden einzelnen der Apostel an und sagte zu jedem Einzelnen, empfange den Heiligen Geist, welchen du die Sünde nachlässt, dem sind sie nachgelassen, wem du sie behältst, dem sind sie behalten. Eine sicherlich sehr verantwortungsvolle und große Aufgabe. Aber was ist die Aufgabe von uns Priestern, von der Kirche, von den Aposteln? Wir haben keine andere Aufgabe, als die Menschen zu Jesus hinzuführen. Wir sind nicht die Richter im Beichtstuhl, sondern der Richter im Beichtstuhl ist Jesus Christus. Wir haben nur die Aufgabe, die Menschen zum Beichtstuhl hinzuführen. Und wir haben die Aufgabe, den Menschen, die in den Beichtstuhl kommen, ihre Sünden nachzulassen, im Namen und im Auftrag Jesu Christi. Das heißt, wir haben nicht das Recht, über die Beichte eines Menschen zu richten oder zu urteilen. Das steht uns gar nicht zu, das ist nicht unsere Sache. So, unsere Sache ist es, zu erkennen, ob dieser Mensch Reue hat über seine Sünden. Und das ist das Entscheidende. Die Reue und die Bereitschaft zur Wiedergutmachung, soweit man es kann. Und dann eben die Bereitschaft, eben Genugtuung zu leisten, so wie es möglich ist. Entschuldigung, ich muss unterbrechen, aber man sagt mir, dass man hinten nichts hört. Ist das erste, ist das Ostergeschenk, das Geschenk des Auferstandenen an die Menschen, die mit ihm auferstehen möchten auf den Weg, auf die Wahrheit hin und auf das Leben hin, das von Gott kommt und von Gott geschenkt wird. Das ist das Entscheidende, liebe Schwestern und Brüder, dass wir uns klar machen, was will ich im Beichtstuhl? Ich will umkehren, ich muss umkehren. Ja, bin ich ein so großer Sünder, dass ich das Bußsakrament brauche, dass ich die Sündenvergebung brauche? Wir wissen, dass die Kirche die Sünden klassifiziert hat früher in Todsünden, schwere Sünden, lästliche Sünden und so weiter. Die Frage, die mir auch immer als Priester wieder gestellt wird, ist die, was ist das für eine Sünde, die ich da begangen habe? Ist es eine Todsünde? Ist es eine schwere Sünde? Ist es eine lästliche Sünde? Das ist sehr schwer zu beantworten, diese Fragen, in welche Kategorie das Fehlverhalten des einen oder des anderen fällt. Was für den einen vielleicht eine Lappalie ist, ist bei dem anderen in der gleichen Geschichte eine schwere Sünde. Es ist immer ein persönliches Versagen in der persönlichen Begegnung miteinander, mit den Menschen, die und mit Gott, die eben zwischen den Personen und zwischen Gott und den Personen besteht. Sie können einen Grundsatz sagen, denke ich, der uns alle klar ist: Je mehr ich mit einem Menschen verbunden bin, je inniger ich mit ihm vereint bin, in der Ehe oder in der unmittelbaren Familie, desto mehr kann mir ein Mensch auch wehtun. Und je mehr ist die Sünde wirklich ein Leid, wenn das über Kilometer hinweg mal passiert, weil man gerade im Urlaub irgendwie war oder was sonst, einem Fremden begegnet, kann dieselbe Sache eine ganz andere sein, als die, die einem eben in der persönlichen Begegnung, in der Familie, in dem engsten Familienkreis mit den engsten Freunden und Verwandten passiert. Liebe Schwestern und Brüder, Gott ist der, der uns am allernächsten steht. Das müssen wir immer vor Augen haben. Gott steht mir näher, als ich meiner Frau oder meinem Mann, ich meinem Sohn oder meiner Tochter, ich meiner Mutter oder meinem Vater, noch näher steht mir Gott, der mich geschaffen hat nach seinem Abbild und Ebenbild, der mir alles mit auf den Weg gegeben hat, damit mein Leben gelingen kann und damit ich eben die Fülle des Heiles empfangen kann, die Gott für mich bereitet hat und bereithält. Und insofern, denke ich, können wir das erste Gebot überhaupt nicht überschätzen, sondern wir unterschätzen es wahrscheinlich alle. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit allem, was du bist und hast. Ich glaube, es ist keiner hier im Raum, der einen Tag lang dieses erste Gebot wirklich lebt. Also ich bin es sicher nicht. Wir sind ständig mit Dingen, anderen Sachen konfrontiert und beschäftigt und bemühen uns um alle möglichen guten Dinge, aber die Beziehung zu Gott fällt meistens hinten runter. Und noch schlimmer ist es ja dann, wenn wir Gott sogar zutrauen, dass er nicht der gute Vater ist, der nur gute Sachen für uns hat und nur das Gute für uns wählt. Ich möchte da jetzt ganz konkret ein Zeugnis geben von dem Tod meines Bruders am Dienstagabend. Er ist auf Glatteis gekommen, es hat sich gedreht mit dem Auto, es kam ein anderes Auto entgegen, das ihn von der Seite, von der Fahrertür her erwischt hat. Er hatte einen Schädelbruch und war tot. Aber Gott hat es gleichzeitig so gefügt, dass in dem Augenblick Pater Maria Kumar, den Sie jetzt die nächsten Tage auch noch erleben werden, im Hause war und eine Felicitas Piccolomini, die ihn übersetzt hat, die Vorträge, die er dort gehalten hat, die sofort ins Auto gesprungen ist, mit ihm runtergefahren ist, dem Krankenwagen nach, und er hat alle Hilfsmittel der Kirche bekommen. Ich denke, dieses Amen über dieses Leben meines Bruders war ein Amen der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes, weil sein Leben erfüllt ist. Ihm geht es sicherlich jetzt besser, als es uns allen hier auf der Erde geht. Davon bin ich fest überzeugt. Und deswegen ist meine Trauer um diesen Tod meines Bruders nicht sehr groß. Ich weiß ihn in guten Händen. Ich weiß, dass er beim Vater ist und dass der Vater ihn führt und ihm das gibt, was ihn selig macht. Und das, was ihn selig macht, ist das, dass er uns helfen kann. Das ist wiederum die andere Seite dieses Todes, sodass wir ihn vermissen jetzt natürlich, besonders meine Schwester wird ihn sehr vermissen und ist die größte Leidtragende an diesem Tod, gar keine Frage. Aber es wird andere Wege geben, wie er ihr beistehen kann und helfen kann, davon bin ich fest überzeugt. Und es wird viele Nebenwirkungen haben, die eben jetzt vielleicht noch nicht sichtbar sind, aber die eines Tages aufleuchten, wenn wir aus der Entfernung erkennen können, was in diesem Zusammenhang alles geschehen ist. Diesen Glauben, dieses Vertrauen, dass Gott nichts anderes tut, als fügt und Gutes fügt für uns alle. Wir sind alle hier nicht zu Hause, wir sind auf dem Weg zu ihm. Und deswegen brauchen wir alle dieses Bußsakrament. Die Mutter Gottes sagt uns, es gibt keinen von euch, der nicht wenigstens alle 4 Wochen, eingeschlossen der Papst, das Bußsakrament braucht. Das hat sie uns in Medjugorje gesagt. Warum? Das hat auch wieder verschiedene Gründe. Das Bußsakrament ist ja nicht nur ein Sakrament, in dem wir die Sündenvergebung empfangen. Das ist natürlich ein wesentlicher Teil. Aber das ist nur der eine Teil. Der andere Teil ist ja, dass wir wirklich wieder auf die Ebene der Freundschaft mit Gott, auf die Ebene des Einsseins mit Gott gehoben werden. Dass Gott uns sozusagen in der Vergebung der Sünden die Gnaden schenkt, sodass wir, ich sage mal, auf dem Nullpunkt mit unserem Leben mit Gott wieder beginnen können. Als wäre nichts gewesen. So dürfen wir nach jedem Bußsakrament neu beginnen. Und diese Gnade, dass wir neu beginnen dürfen, ist die zweite wichtige Gnade des Bußsakramentes, die wir doch alle von Herzen gerne brauchen und gebrauchen können und uns daran freuen dürfen, dass Gott so gut ist, der uns das schenken will und schenken möchte, dass wir wirklich mit ihm auf Du und Du in dieser Beziehung stehen, dass wir ihm alles bringen dürfen von unserem Leben. Und nicht in Depressionen absacken müssen und in Selbstzweifeln und Verzweiflung enden müssen, weil wir keinen Ausweg mehr sehen aus unseren Situationen. Gerade das ist es doch, was der Herr von uns will, dass wir auch unsere Sorgen, unsere Nöte, alles, was mit unseren Fehlern und Sünden verbunden ist, und daraus folgt und daher kommt, womöglich, dass sie ihm das alles bringen dürfen. Wir dürfen ihm unsere Versagen bringen. Was gibt's denn Schöneres, als einen liebenden Vater oder Mutter zu haben? Als Kind habe ich das auch oft erlebt, wenn ich dann zur Mutter oder zum Vater gegangen bin und gesagt habe, das ist mir passiert, ist schon wieder gut, Kind, mach weiter. Das ist doch wunderbar, wenn man das hören darf. Wenn es natürlich nötig war, dass man eine Züchtigung und eine Strafe bekam, dann lag das meistens bei uns selbst, weil wir nicht eingesehen haben, das, was wir was Falsches gemacht haben. Und das ist auch dieses Kindsein vor Gott, dem Vater, dass wir uns das von ihm sagen lassen, dass, was du da oder hier getan hast, das war nicht in Ordnung. Das musst du, dafür musst du um Verzeihung bitten, das musst du vor mich hinbringen. Und dann ist es in Ordnung. Aber bitte habe diese Liebe, dass du das auch mir zutraust, dass ich dir das von Herzen gerne verzeihe, dass du mir dieses Vertrauen schenkst, dass ich mit dir wirklich leben möchte und für dich da sein möchte und dir alles schenken möchte, was du brauchst, damit du leben kannst. Ohne mich könnt ihr nichts tun, mit mir könnt ihr alles, sagt uns der Herr. Und auch in dieser Hinsicht brauchen wir, liebe Schwestern und Brüder, das Bußsakrament mehr denn je. Wir leben in einer Kirche, so leid es mir tut, aber ich denke, man darf das sagen, die heute ziemlich gespalten ist. Sie wissen es von diesen Unterschriften, Aktionen und so weiter. Das ist ja nur ein Zeichen dafür, wie gespalten wir sind. Aber es ist doch so, dass die priesterlichen Dienste, die Sakramente, die Jesus Christus eingesetzt hat, gerade deshalb ausgehebelt werden, weil wir angeblich keine Priesterberufungen mehr haben. Aber fragen wir uns doch mal, warum haben wir denn keine Priesterberufungen mehr? Wenn eben die Sakramente nicht mehr gefragt sind, brauchen wir dann noch Priester? Wir leben in einer Zeit, in der es im Verhältnis mehr Priester gibt pro Gläubige, die praktizieren, als 1950. 1950 kamen auf einen Priester mehr Gläubige, die praktiziert haben, bewusst, ja, die die Sakramente gesucht und praktiziert haben, kamen auf einen Priester mehr Gläubige als heute, die die Sakramente suchen und die den christlichen Glauben praktizieren. Also von daher gesehen haben wir überhaupt keinen Priestermangel. Das ist ein Irrtum. Wir haben eine falsche Theologie teilweise, die uns eben dahin führt oder geführt hat, dass man eben die Heilige Messe und das Bußsakrament durch Wortgottesdienste mit Kommunionfeiern und Bußandachten eben ersetzt, weil es eben ja vielleicht auch bequemer oder schöner ist, wie auch immer, kürzer ist, was auch immer dahinter steckt, brauchen wir jetzt nicht untersuchen. Aber das ist die Tendenz, in der wir stehen. Und ganz schlimm finde ich es, wenn man immer sagt, man muss die Leute langsam darauf vorbereiten und deswegen dürfen die Priester nicht mehr zelebrieren, weil ja das nicht im Pfarrbrief veröffentlicht ist. Und deswegen dürfen die Pensionäre und so weiter keine zusätzlichen Gottesdienste halten. Das geht nicht. Man hat ja auch keine Mesner mehr, die dann die Kirche auf- und zusperren und so weiter und so weiter. Diese ganzen Ausreden kenne ich sehr gut und werden mir auch immer wieder zugetragen. Also es ist eine Frage, wie wertvoll ist das Innerste des Glaubens für uns, nämlich die Sakramente der Kirche, in denen Jesus Christus selbst uns zugesagt hat, dass er persönlich handelt und wirkt. Das sind die sieben Sakramente. Da ist er selbst am Werk und wird für uns sich einsetzen und eintreten und wird uns eben sich selbst schenken in einer persönlichen Begegnung, die jede Sakramentenspendung oder jedes Sakramentenempfang mit sich bringt. Eine persönliche, liebende Begegnung zwischen meinem Heiland und Erlöser, Retter Jesus Christus und mir selbst. Inniger und tiefer denke ich im Sakrament als im Wort. Deswegen der Unterschied zwischen Eucharistiefeier und Wortgottesdienst. Also lassen Sie sich nicht davon abbringen, dass Sie zur Beichte gehen. Und wenn Sie nur darum bitten, dass Sie die Lossprechung bekommen, ich habe es eingangs schon gesagt, das ist das Einzige, was der Priester wirklich tun braucht. Er braucht Ihre Beichte nicht zu beurteilen, ob Sie ihn damit die Zeit stehlen oder nicht. Das ist eine falsche Auslegung seiner Wertigkeit, die er in seinem Priesterleben dann vollzieht und ausführt. Denn er ist Priester, um die Sakramente zu spenden in allererster Linie und nicht, um irgendwelche anderen Schnickschnacks zu machen, die, was weiß ich, auch sehr schön sein können und wichtig sein können. Aber es muss doch alles darauf hinzielen, dass wir die Menschen zu einer persönlichen Begegnung und Beziehung zu Jesus Christus führen. Und dafür ist das Bußsakrament ein ganz wichtiges Sakrament, das uns eben vorbereitet auf den rechten Empfang und auf den rechten Glauben, die rechte Liebe und Hingabe dann in der Eucharistie. Deshalb noch einmal der Zusammenhang, denke ich, im Abendmahlsaal, wo Jesus die Eucharistie und das Bußsakrament eingesetzt haben, um die beiden Sakramente wirklich miteinander zu verknüpfen und zu verbinden, dass wir eben immer unter der Rücksicht des ersten Gebotes würdig das Sakrament empfangen können, die Heilige Kommunion, und uns mit ihm vereinigen können, damit wir mit Paulus immer mehr dahin kommen, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Galaterbrief. Das Bußsakrament muss von den Menschen wieder gesucht werden, denke ich. Und von den Menschen, sie müssen versuchen, ihre Priester dahin zu bringen, dass sie sich wieder in den Beichtstuhl setzen und dass sie Beichte hören. Denn sie sind diejenigen, die den Vorteil davon haben, dass sie eben wirklich die Sündenvergebung empfangen. Und wenn sie das Bußsakrament empfangen, das möchte ich auch nochmal betonen, ist es eigentlich egal, ob sie eine lästliche Sünde, eine schwere Sünde oder sogar eine Todsünde begangen haben. Im Bußsakrament, wenn sie es in der rechten Weise empfangen, werden ihnen alle Sünden nachgelassen, egal von welcher Qualität die Sünde in Anführungsstrichen gewesen ist. Ja? Dann brauchen wir das nicht. Und es ist ja auch gut, wenn wir es nicht brauchen, denn wir tun uns ja wirklich damit schwer, festzustellen, wie sehr wir Jesus Christus mit unseren Sünden wehgetan und beleidigt haben, oder Gott Vater. Der Vertrauensmangel ist jedenfalls eine der größten und schwersten Sünden, die wir begehen können. Und wenn wir denken, wir brauchen nicht mehr zur Beichte gehen, weil wir sowieso alle so brav sind und keine Sünden begangen haben oder begehen, dann ist das eine Sünde des Stolzes und des Hochmutes, der eben auch schon wieder zu beichten ist, weil das eben nicht der Fall ist. Wir sind alle sündige Menschen und wir kommen dem ersten Gebot schon alle nicht nach. Ich meine, wir brauchen nicht die Verwirrung unserer Tage aufzeigen, die hören Sie und sehen Sie jeden Tag in den Zeitungen, im Fernsehen, wo es überall, was überall los ist und wo immer mehr die Sünde zur Normalität wird in unserer Gesellschaft, sodass junge Menschen ja schon fast gar nicht mehr erkennen können, dass es überhaupt eine Sünde gibt oder was Sünde ist, weil das ja durch die öffentlichen Medien alles für normal erklärt wird, was da geschieht. Und vielleicht ist das auch noch eine Gnade für die jungen Menschen, die der Herr uns schenkt, denn was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich kann ja nur sündigen mit Wissen und Willen. Wenn ich also nicht weiß, was ich tue, wenn mein Gewissen schon so verbogen ist und dreht ist durch die Öffentlichkeit im Staate, in dem ich lebe, dann muss Gott Wege suchen, dass er uns wieder dahin führt, dass wir erkennen können, wer er ist und was er für uns will und wohin er uns führen will. Wir stehen im Jahr des Glaubens, das der Heilige Vater jetzt ausgerufen hat. Des Glaubens, das heißt doch vor allen Dingen für mich jedenfalls, des Glaubens an die Realexistenz des Herrn in den Sakramenten, in der Begegnung des Herrn in den Sakramenten. Das heißt, ich glaube, dass Jesus Christus da ist, wenn ich in den Beichtstuhl gehe. Ich glaube, dass ich den Leib Jesu Christi und nicht ein heiliges Brot und nicht irgendwelche anderen Umschreibungen empfange, wenn ich wie es die Protestanten teilweise sagen, eben dieses die Eucharistie als die Scheinwirklichkeit, also die Wirklichkeit, keine Realwirklichkeit, sondern ein Symbol oder ein Mechanismus, mir fehlt das Wort im Moment, dass ich nicht sagen kann, auf jeden Fall, dass es dann eben nicht mehr die wirkliche Gegenwart Jesu im Sakrament ist, sondern nur ein Zeichen dafür, dass er es gut mit mir meint, ja, und dass ich für dieses Brot das dann nehmen darf. Wenn das alles wegbricht, diese wirkliche Begegnung mit Jesus Christus, dann bricht auch die Liebe weg. Und wenn die Liebe wegbricht, dann bricht die Beziehung zu Gott weg. Und dann bin ich Herr meines Lebens und auch der Herr dessen, was um mich herum geschieht. Dann bin ich der, der bestimmt, wo es lang geht und was gemacht wird, und nicht mehr Gott. Und dann kann es nur noch schief gehen. Diese Demut, die wir brauchen, Gott anzuerkennen, in den drei weißen Punkten, möchte ich noch einmal vielleicht sagen, mit Don Gobbi und mit Don Bosco. Sie kennen sie, ja? Die drei weißen Punkte, das erste ist die Eucharistie, die Realpräsenz Jesu Christi in der Eucharistie. Dann der Papst, der weiße Papst, der für den Jesus gebetet hat, geh hin und stärke deine Brüder im Glauben. Im Jahr des Glaubens will er das besonders tun. Und in diesem Jahr des Glaubens, ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht wankt. Also er hat die wirkliche Gewalt in den Händen, die Gott in Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat. Und er hat sie ihm anvertraut. Und wenn es Bischöfe gibt, die ihm nicht mehr gehorchen, dann müssen sich die Bischöfe auch nicht wundern, wenn die Priester den Bischöfen nicht mehr gehorchen. Und dann müssen sich die Laien nicht wundern, wenn die Laien ihnen auch nicht mehr gehorchen. Dann ist die Sache aus dem Lot. Und deswegen brauchen wir als dritten Punkt unbedingt die Mutter Gottes, die eben wirklich die Magd des Herrn ist, die Mutter der Kirche, die uns von Jesus gegeben ist als unsere Mutter, die uns, das ist der dritte weiße Punkt, die uns eben auf dieser Linie des Glaubens hält und mit uns sich vereinigt, wenn wir unser Herz ihr schenken, uns ihr weihen, dann schenkt sie uns ihr unbeflecktes Herz, und dann können wir mit ihrem unbefleckten Herzen Gott Lob preisen und danken. Und dann führt sie uns mit Sicherheit in den Beichtstuhl und an die Kommunionbank und weist uns hin, dass das die wichtigsten Plätze für unseren Glauben sind, damit unser Glaube leben und wachsen kann. Ich habe es in der Predigt vorhin schon gesagt, Sie haben es können es sehen, wenn wir an die marianischen Orte gehen, wohin immerhin sie gehen wollen, da wird gebeichtet. Da ist die Messe und das Bußsakrament steht da im Mittelpunkt des Glaubenslebens, des kirchlichen Lebens. Und genau das ist es, was die Gottesmutter eben für uns wirklich als diejenige, die den Willen Gottes ganz erkannt und ganz erfüllt hat, für ihre Kinder will, dass wir an ihrer Hand diesen Weg gehen können. Das Bußsakrament ist und bleibt der neuralgische Punkt für unser Glaubensleben und unser Glauben wachsen können in unserem Zusammenleben mit Gott. Jesus Christus hat uns dieses Bußsakrament wirklich erworben durch seinen Tod am Kreuz, durch seine Herzenswunde, mit der er sich das Herz hat öffnen lassen, damit er als das Opferlamm, das die Sünde der Welt trägt und hinwegnimmt, uns immer wieder reinigen und heiligen kann. Sie haben es heute in der Lesung aus der Apokalypse gehört, die Schar, die unübersehbar große Schar, die vor dem Throne Gottes steht, die ihre Kleider weiß gemacht haben, nirgendwo anders als im Blute des Lammes, als durch Jesus Christus. Und wenn dann einer sagt, ich brauche das Bußsakrament nicht mehr, ich brauche das alles nicht, dann ist er eben in einer anderen Kirche, dann ist er auf falschem Wege. Wir brauchen das ganz, ganz dringend und wir dürfen es uns nicht nehmen lassen. Schauen wir hin auf diese Gnade, die der Herr uns wirklich geschenkt hat, indem er uns dieses Sakrament gegeben hat. Wann immer wir wollen, können wir zu ihm kommen und ihn um Verzeihung und Erbarmen bitten für unsere Sünden, Fehler, Nachlässigkeiten und Unterlassungen und immer wieder einen neuen Anfang in unserem Leben mit Gott und unseren Mitmenschen und mit uns selbst schenken lassen. Aber wir müssen auf Gott zugehen. Das ist unsere Aufgabe, das ist die Verpflichtung unserer liebenden Hingabe an Gott. Wir müssen nicht denken, dass Gott uns mit einem Lasso an sich zieht. Das tut er nicht. Er lässt uns unsere Freiheit. Und deswegen ist das Problem bei fast allen Menschen, dass ihre eigene Freiheit ihnen am meisten im Wege steht, auf dem Wege des Heils. Aber das ist eben unsere Abbildlichkeit und Ebenbildlichkeit Gottes, dass wir nach seinem Abbild und Ebenbild diese Freiheit haben, ihn aufzunehmen, anzunehmen in unserem Leben und mit ihm uns durch dieses Leben führen zu lassen, an seiner Hand oder an der Hand der Mutter Gottes und dann bei ihm. Das ist kein Umweg, das ist der gleiche Weg, das ist sogar noch der schnellere Weg wahrscheinlich. Aber das ist es, was wir brauchen, dass wir eben dieser unsere eigenen Freiheit, die wir haben, wirklich dazu einsetzen, dass wir freiwillig kommen, dass wir freiwillig auf ihn zugehen, dass wir freiwillig das annehmen, was er uns anbietet in seiner Kirche. Und das ist natürlich nicht so leicht oft, weil es immer wieder über Menschen geht. Und Menschen, die alle Fehler und Sünden an sich haben, es gibt keinen Menschen außer Maria, der keine Sünden und Fehler begangen hätte. Wie gesagt, die Mutter Gottes sagt es ja in Medjugorje, es gibt keinen, der nicht wie einmal im Monat wenigstens die Beichte bräuchte. Zur Vergebung der Sünden und zu der Gnade des Neuanfangs mit Gott, mit Christus in den Sakramenten der Kirche. Danken wir doch für diese Hinweise und bitten wir Maria, dass sie uns auf diesen Weg führt, dass sie uns hilft, diesen Weg zu finden und zu gehen, den sie selber gegangen ist, in der Nachfolge mit ihrem Sohn, die immer das Wort Gottes gehört und befolgt hat, die eine Hörende war und alles getan hat, was eben dem Willen des Vaters entsprochen hat und sich vom Vater auch unter das Kreuz hat führen lassen und das Kreuz angenommen hat für uns alle, die wir eben dieses Kreuz Jesu Christi, diese Erlösungstat des Blut Christi brauchen, damit wir gerettet und erlöst werden können. Sie hat ganz eingestimmt in diesen Erlösungsauftrag, in dieser Mitwirkung an der Erlösung der ganzen Welt, wie es eben Gott wollte und wie er uns alle haben will, dass wir mitwirken an der Erlösung der ganzen Welt. Wir alle sollen Christus in die Welt hineintragen. Wir alle tragen die Sendung, dass wir ihn zu den Menschen bringen. Und das können wir nur, wenn wir eben aus unseren Sünden uns immer wieder herausführen lassen und Gott, von Gott her, von Jesus her, die Vergebung schenken lassen, damit wir dann wieder als die Gereinigten und Geheiligten von ihm diese Sendung auch akzeptieren und annehmen können. Ich kann Ihnen sagen, das wissen Sie wahrscheinlich selber so gut wie ich, die Sünde verändert den Menschen und genauso verändert die Beichte den Menschen. Wenn ein Mensch in der Todsünde lebt, ist er ein anderer. Dann ist er nicht mehr in der Weise ansprechbar von der Kirche, von Gott her, weil er eben sich klar für einen anderen Weg entschieden hat und das getan hat. Denken wir an die Abtreibung oder an Ehebruch oder solche Sünden, die ja wirklich Todsünden sind, die es nicht zu banalisieren gibt, weil sie der Herr ganz klar so gesagt hat. Wenn ein Mensch das tut, dann ist er hinterher ein anderer. Dann ist er nicht mehr derselbe, bevor er das getan hat. Und er ist auch nicht mehr derselbe, wenn er es gebeichtet hat und nach Kräften wieder gut gemacht hat mit seinem Herrgott und mit den Menschen, mit denen er sich eben versündigt, gegen die er sich versündigt hat. Wir brauchen diese Umkehr, diese Versöhnung mit Gott und untereinander und mit uns selbst in dieser dreifachen Form. Und die können wir nur haben, wenn wir mit Gott versöhnt sind, mit unseren Mitmenschen versöhnt sind, dann können wir auch mit uns selbst versöhnt sein. Solange irgendjemand etwas gegen mich hat, bin ich nicht versöhnt. Und wenn ich nicht das schaffe, dass ich das in die Versöhnung bringe, sei es, dass die Person oder ich auf die Person zugehe, wie auch immer, meistens ist es ja leichter, dass der meint, dass er unschuldig ist, dass der auf die andere Person zugeht, als der schuldig ist, für den ist es viel schwerer, auf den Unschuldigen zuzugehen. Deswegen ist es leichter, wenn der Unschuldige zum Schuldigen geht und sagt, du, lass es uns doch wieder gut sein, machen wir es doch ungeschehen oder versöhnen wir uns doch wieder. Da darf uns der Stolz nicht im Wege stehen, denn wir leiden darunter. Wenn wir mit einem Menschen nicht versöhnt sind, haben wir selbst keinen Frieden. Das ist so. Das werden Sie mir auch alle bestätigen, mehr oder weniger, die Sie das erlebt haben. Und das gilt natürlich dann, wenn das schon mit Mitmenschen so ist, mit Gott erst recht. Wir brauchen diese Aussöhnung mit Gott, damit wir den Frieden haben. Der Friede bleibt bei uns, wenn wir den Frieden mit Gott und untereinander haben. Wenn wir ihn nicht haben, dann kehrt er zu euch zurück, hat der Herr in der Heiligen Schrift gesagt. Ja? Dann kehrt er zu uns zurück, aber wir haben mit diesen Menschen dann eben auch keine Beziehung mehr. Oder? Auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir immer dazu bereit sind, diese Versöhnung zu schenken und zu vollziehen, damit der Friede, den Gott will, wirklich zustande kommt. Und ich bin fest davon überzeugt, im Himmel gibt es nur Versöhnte. Da können Sie ganz sicher sein. Es gibt im Himmel keine unversöhnten Menschen. Die sind alle versöhnt. Und wenn Sie das vorher tun können, bevor Sie hier die Augen zumachen, tun Sie sich wahrscheinlich viel leichter, es hier zu vollziehen und zu tun, als wenn Sie es dann einmal im Jenseits tun müssen oder verbüßen müssen. Diese Versöhnung ist das Erste, das A und O, das Gott von uns will und wozu er uns auch alle sendet und einsetzt, dass wir diese Versöhnung von ihm her bringen und dann eben auch von ihm her empfangen und damit uns von ihm her zu Boten seiner Wahrheit, seiner Liebe, seines Friedens, seiner Fülle des Lebens machen lassen. Das ist der Erlösungsweg, den der Herr uns gehen lässt. Und wir dürfen diesen Weg an der Hand der Mutter Gottes mit ihm gehen, der dafür für uns sein Blut vergossen hat, sich uns immer wieder zur Speise gibt, damit wir eben leben können, wie er gelebt hat, und lieben können, wie er geliebt hat. Das ist unsere Christenpflicht, unsere Aufgabe, ihn zu bekennen und zu bezeugen in dieser Welt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Er nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dieses Kreuz, das wir täglich auf uns nehmen sollen, ist, denke ich, gerade dieses Kreuz, dass wir die Versöhnung mit Gott und den Mitmenschen immer wieder neu suchen. Gerade auch dann, wenn wir uns als völlig unschuldig und fühlen und meinen, wir können da ja nichts dazu. Der Herr hat für unsere ganzen Sünden, konnte er wirklich nichts dazu. Er hat die Sünden aller Menschen, aller Welt getragen. Und deswegen verlangt er von uns, dass auch wir ihm dabei mithelfen und Mittragende sind an der Erlösung, an der Kreuztragung der ganzen Welt. Und dieses Kreuz, das er uns auflegt, kommt nicht aus einer rächenden Hand und nicht aus einer schimpfenden Hand und nicht aus einer, was weiß ich, Hand, die uns was Böses will, sondern es ist die Hand des liebenden Vaters, der uns noch näher an sich ziehen will und uns ihm noch ähnlicher machen will. Das ist der große Vertrauensakt, den wir Tag für Tag, das ist das nächste Kreuz, was uns oft zu Fall bringt, dass wir eben dieses Kreuz nicht erkennen oder nicht tragen, nicht weil wir es nicht wollen, sondern weil wir es oft gar nicht merken oder weil wir so in Rage sind oder so in Betrieb genommen sind, dass wir es gar nicht merken, dass wir eben dieses Kreuz aus Angst, das ist das größte Hindernis für das Kreuz, aus Angst oder aus diesem Gefühl, aber ich doch nicht, womit habe ich das verdient, dass jetzt dieses Kreuz auf mich zukommt, was habe ich da gemacht? Das sind doch so die ersten Fragen, die wir immer gerne haben. Oder? Das ist doch so. Und das ist, damit tun wir Gott eigentlich schon beleidigen. Damit geben wir Gott schon die Schuld, dass er was zulässt oder macht, was uns Kreuz bedeutet, was uns Leid bedeutet, was wir doch gar nicht verdient haben, weil wir doch so gut und so brav sind. Ja, wir sind so gut und so brav, eben damit wir ihm helfen, das Kreuz für die Sündenlast der ganzen Welt zu tragen. Fürchtet euch nicht, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Er ist da für uns, um uns auf diesen Weg zu führen und zu begleiten. Denken Sie noch vielleicht an die Lesung vom letzten Sonntag aus dem Buch des Propheten Jeremia. Ich habe dich schon im Mutterschoß erwählt als Prophet, dass du meine Sache vor dem Volk Israel vertrittst, gelegen oder ungelegen. Und wenn du aus Angst und Furcht und Schrecken nicht meine Sache vor dem Volk vertrittst, mich vertrittst vor dem Volk, dann mache ich dich zum Schrecken für das Volk. Dann kriegst du's. Dann wirst du eben vom Volk her gezüchtigt und wirst ein Schrecken, weil es dir so schlecht geht, vom Volk her gesehen. Ich mache dich zu einer Ehrenwand. Ich schlage dich ein als einen Nagel in der Wand, an dem festgehalten wird, was der Wille Gottes ist und was das Gebot Gottes ist, eure Heiligung und euer Heil und was ihr zu tun und zu lassen habt. Du bist mir dafür verantwortlich, Prophet Jeremia. Und Ähnliches hat der Herr dann auch in der Synagoge ja von Nazareth erlebt, wie wir es letzten Sonntag gehört haben. Wir kennen ihn doch, ist doch einer von uns. Wir wissen doch genau, wer er ist. Jesus, da von Maria und Josef, der Sohn, das sind die Brüder. Wir wissen doch genau, wer er ist. Ist doch einer von uns. Was will er denn? Ist doch genauso wie wir. Ja, denkst du, stimmt eben nicht. Er ist nicht so genauso wie wir. Sie kennen ihn eben nicht. Und deshalb kann er an dem Ort nichts tun. Kann er nichts tun. Sie lehnen ihn ab und er geht weg. Er ist gekommen, die Liebe zu bringen, die Liebe des Vaters. Und er ist die Liebe des Vaters, die diese Liebe des Vaters uns bringt. Ja, ich wiederhole mich, in den Sakramenten der Kirche. Er bringt uns die Liebe des Vaters, seine Liebe. Die Liebe, die eben dieses Zeugnis gibt. Ich bin nur Zeuge der Liebe Gottes. Und deswegen trage ich das Kreuz. Deswegen mache ich all diese Sachen. Und deswegen kann ich auch Wunder wirken, wenn ihr mich an euch wirken lasst. Wenn ihr mir glaubt, dass ich der Liebende des Vaters bin, dass ich gekommen, gesandt bin vom Vater, euch die Liebe meines Vaters zu bringen, dann kann ich sie euch alle bringen. Aber wenn ihr glaubt, ich sei einer von euch und ich müsste das machen, so wie ihr es macht, dann kann ich eben nichts machen. Dann kann ich den Vater nicht bezeugen und dann kann ich nicht wirken. Es liegt an unserem Glauben, ob er an uns wirken kann oder nicht. Ob wir ihm glauben und vertrauen, so wie die Mutter Gottes, dass auch wenn er uns unter das Kreuz führt, wir eben wirklich unter dem Kreuz nicht als die Bestraften sind, sondern dass wir unter dem Kreuz die sind, die das Heil mitwirken dürfen für ihn, mit ihm mitwirken dürfen, zur größeren Ehre des Vaters und zum Heil von uns allen. Liebe Schwestern und Brüder, lassen Sie uns diese Sakramente der Kirche wirklich als den Ort sehen, wohin wir alles, unser ganzes Leben tragen dürfen, bringen dürfen zu Jesus. Deswegen die Auferstehung. Ja, all unsere Sorgen, Nöte, unsere Sünden, Fehler, Schwächen, alles, was wir sind und haben. Ich habe es in der Predigt heute auch schon gesagt, wenn Adam und Eva nicht weggelaufen wären von Gott, sondern sich ihnen an den Hals gehängt hätten und gesagt, tut mir ja leid, was ich da gemacht habe, ich wollte es ja gar nicht. Ich glaube, dann sähe die Welt heute anders aus. Ja? Wenn, dann hätte Gott sicherlich ihnen nicht einen Fußtritt gegeben und gesagt, verschwinde. Bestimmt nicht. Aber so, sie wollten selbst so sein wie Gott. Sie wollten selbst herrlich ihre Welt bestimmen. Und in der Welt leben wir heute, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Sie brauchen ja nur in die Zeitung gucken. Was ist das menschliche Leben heute noch wert? Was Gott dem Wertvollsten und dem Wichtigsten ist? Was ist bei uns ein Embryo wert? Doch nichts. Auf der einen Seite werden sie millionenfach getötet. Und wenn dann irgendwo jemand ist, der tatsächlich mal ein Kind will, dann werden Millionen dafür ausgegeben und Millionen Experimente gemacht und so weiter, dass dieses, ich sage jetzt ganz bewusst, dieses Wunschbild nach Katalog der Mutter und dem Vater oder nur der Mutter oder den beiden Müttern oder den beiden Vätern, Sie wissen ja alle, wie es aussieht, zugeteilt wird. Aber das ist auch alles Machwerk von Menschenhand. Das hat doch nichts mehr mit Gott zu tun. Das ist wirklich, wir wiederholen die Erbsünde in einer Weise, wie es furchtbarer, glaube ich, bald nicht mehr geht. Man kann es sich jedenfalls kaum noch vorstellen, wie es immer noch weiter abwärts geht, aber es scheint wohl so zu sein, dass wir doch noch nicht ganz am Ende sind. Denn irgendwann wird ja diese neue Zeit kommen, die Gottesmutter uns durch Don Gobbi und auch durch Medjugorje oder durch die verschiedenen Offenbarungen andeutet, dass sie kommen wird, dass sie irgendwann die Zeit reif ist, dass Gott sagt, satt ist, jetzt ist es genug und jetzt greift er ein. Aber ich denke, ohne sein Eingreifen können wir diese Welt, in der wir heute stehen, nicht mehr herumreißen in eine Welt, die Gott folgt und mit Gott in den Sakramenten lebt, zu seiner größeren Ehre und zu unserem Heil. Und ich meine, wir sehen es ja, was um uns herum los ist und was im Nahen Osten los ist, wie der Islam sich bei uns breit macht und wie das Christentum eine Minderheit wird in einer rasanten Geschwindigkeit, was ich vor 50, 60 Jahren noch niemand hätte denken können, dass es so rapide und so schnell mit dem Christentum herunterfährt. Wird der Menschensohn noch Glauben finden, wenn er wiederkommt? Ich denke, dieses Wort können wir jetzt immer besser und mehr verstehen, gerade aus der Situation in Deutschland heraus. Und ich finde, in Deutschland ist besonders schlimm eigentlich, weil wir eine so große Gnade empfangen haben vom Herrn, dass wir einen so guten und wunderbaren Papst Johannes Paul II. Hatten und dann einen deutschen Papst bekommen haben, der wirklich für unsere Zeit maßgeschneidert ist, möchte man fast sagen, in seiner Theologie und in seinem Wissen und in seiner Liebenswürdigkeit und seiner Demut, wie er die Kirche lenkt und leitet. Und wir Deutschen sind besonders darin bekannt, dass wir auf ihn herumtrampeln und ihn als Panzerkardinal und weiß der Kuckuck was alles degradieren und schlecht machen und damit an der Gnade wirklich vorbeigehen. Das muss man auch ganz klar sagen. Also ich bin davon überzeugt, dass das eine ganz besondere Gnade von Gott erdacht war für uns, weil er uns eben auch besonders liebt, die Deutschen, aus der ja große Theologen hervorgegangen sind, aber eben auch große Gestalten der Sünde hervorgegangen sind, die eben Gott selbst zum Sünder gemacht haben. Denken Sie an Martin Luther, und damit in Gott Gut und Böse gelegt haben und damit natürlich auch letztendlich die Sünde aufgehoben haben. Denn wenn Gott selber sündigt, ja, dann bin ich ja der Heiligste und der Beste, dann kann ich ja gar keine Sünden begehen, wenn Gott selber eben der ist, der Gut und Böse in sich verkörpert. Dann brauche ich eigentlich auch gar keine Sakramente mehr. Dann ist das alles überflüssig. Und das ist auch von Deutschland ausgegangen und über die Welt gegangen. Und deswegen denke ich, liegt Gott auch sehr am Herzen, dass wir gerade in Deutschland auch wirklich wieder diese Umkehr leben und erfahren, dass wir treu sind zu unserem Papst, den wir heute haben, zur Mutter Gottes und damit zu den wahren Werten in den Sakramenten der Kirche, wo Gott sein Wirken versprochen, verheißen und für uns zugesagt hat. Es ist kein Heil außerhalb der Kirche. Das gilt auch für diesen Punkt. Jesus Christus kann wirken, wo er will, das ist gar keine Frage, aber er wirkt durch die Kirche. Er wirkt immer durch die Kirche. Durch die Kirche, das heißt ganz direkt durch die Vertreter der Kirche, vom Papst über die Bischöfe und die Priester und alle, die eben Funktionen haben, aber letztendlich auch durch die Sühne, das Gebet, die stellvertretende Sühne durch jeden Katholiken. Das ist ganz wichtig, dass wir das erkennen und sehen, dass wir eben wirklich in dieser Weise Mitarbeiter sein müssen, dürfen, können, sollen, dass das Heil kommt. Die Mutter Gottes sagte uns in Medjugorje in verschiedensten Botschaften, ich kann ohne euch nichts tun. Gott verlangt, dass ihr mitwirkt, dass ihr mittut. Und unser Mittun, denke ich, ist das Erste, noch einmal jetzt im Jahr des Glaubens, dass wir glauben, dass der Herr in den Sakramenten da ist für uns und uns wirklich in seine Auferstehung mit hineinnehmen will, für diese Liebe zu Gott, die Liebe zum Vater und damit befähigt, diese Liebe vom Vater zu empfangen, damit wir sie dann eben unseren Brüdern und Schwestern weitergeben können. Wir alle sind Gesendete, die wir diese Liebe des Vaters empfangen und weitergeben dürfen und sollen. Lassen Sie sich von der Gottesmutter ansprechen. Ich kann ohne dich nichts tun. Ich brauche dich. Ich brauche dich, damit du an deiner Stelle, wo du stehst, wo du lebst, wo du arbeitest, in deiner Familie wirklich dieses Salz der Erde, dieses Licht der Welt bist, dieser Liebe Gottes, die eben uns alle erleuchten will. Jesus ist dieses Licht, das er in uns anzünden will und uns zu seinen Lichtern machen will. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen bleiben. Dass wir eben in dieser Weise wirken als die, die die Liebe empfangen haben und auch bereit sind, weiterzugeben. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich bitte Sie, dass Sie eben in diesen Tagen sich wirklich dazu aufraffen, das Bußsakrament zu suchen und dieses Bußsakrament unter dieser Rücksicht zu empfangen. Ich darf mit Christus auferstehen zu einem neuen Leben, zu einem neuen Anfang mit ihm, mit dem Vater im Himmel, mit meinen Brüdern und Schwestern und letztendlich auch mit mir selbst. Dankeschön.